Wir werden heute mit einem Bibeltext arbeiten und Till verteilt noch Bibeln für die, die keine dabei haben, sie vergessen haben, was auch immer. Also wer eine Bibel haben möchte, um dem Predigtext heute gut folgen zu können, möge bitte ein deutliches Signal an Till geben. Ihr bekommt dann ein bisschen Mengenlehre. Ich stehe auch gleich wieder auf, aber momentan ist das da oben viel wichtiger als mein Konterfei. Stell dir vor, dieses Kästchen ist die Menge aller möglichen Taten und Gedanken. Nase kratzen, jemanden als Hund beschimpfen, Deutsche Bank überfallen, Geld klauen, seiner Frau einen Blumenstrauß schenken, abfällige Gedanken haben über den linken Nachbarn, ganz verliebte Gedanken haben über den rechten Nachbarn. Alles, was wir so tun und denken können. Und da gibt es einen Bereich, von dem wir wissen, dass das Sünde ist. Also zum Beispiel das mit der Bank überfallen, das sage ich nicht nur, weil ich früher bei dieser Bank gearbeitet hatte, die ich erwähnt hatte, sondern grundsätzlich, also Diebstahl, meine ich mich erinnern zu können, da ist der Gott dagegen. Mineralwasser trinken. Da fällt es mir ganz ehrlich gesagt schwer zu sagen, dass das Sünde ist. Zumindest von der Schrift her fällt mir das sehr, sehr schwer. Von daher gibt es Sachen, die irgendwie nicht Sünde sind. Ich glaube, soweit stimmen wir noch überein. Nun kommt Gott ins Spiel. Der ist die ganze Zeit im Spiel, weil sonst würden wir nicht über Sünde reden, aber ich bin fest überzeugt, und ich will das heute nicht begründen, das wäre mehr Thema für eine Bibelstunde, dass Gott ganz genau weiß, wo die Trennlinie ist. Wo etwas Sünde oder Nicht-Sünde ist. Das kann sein, dass das hier ist. Ich denke auch, dass es eher in dem Bereich sich befindet, also im rechten Bereich und weniger hier, wie die Ungläubigen immer denken, dass Gott alles verbieten würde und fast nichts mehr erlaubt. Also ich denke, dass irgendwo sich das hier abspielt. Aber da ich da sowieso keinen Maßstab aufgetragen habe auf dieser Karte, ist das sowieso völlig egal, wo wir den Strich machen. Aber ich denke, dass Gott tatsächlich irgendwo sagt, da ist Schluss mit Nichtsünde und wenn du das tust, dann begehst du Sünde. Ich denke, auch hierin werden wir übereinstimmen. Das Problem ist, wo liegt denn genau diese Grenze? Im Alltag. Also Mineralwasser, da waren wir noch relativ locker. Gehen wir mal ein bisschen höher. Coca-Cola trinken. Da fangen die Mädchen, die auf ihre Linie achten, schon an zu sagen, heute habe ich wieder gesündigt, ich habe eine Cola getrunken. Aber wir wissen, das ist nicht gemeint. Gehen wir noch ein Stück höher, ein Bierchen. Na, trinkt man in der amerikanischen Gemeinde ein Bierchen. Wird schon heikel. Natürlich nicht in allen amerikanischen Gemeinden, das ist nur ein reines Vorurteil, was ich gegen Amis habe. Komm mit einem Sambuca an, 40% Volumen meines Wissens, das ist schon ein kräftiges Ding. Davor so ein Saftglas getrunken und die meisten torkeln. Und drei von den Gläsern, irgendwo wissen wir, irgendwo ist Sünde. Aber wo fängt es an und wo endet es? Und von daher hat Gott zwar diese Linie. Der Mensch hingegen verschiebt diese Linie. Verschieben in dem Sinne, dass er denkt, naja, ein Sambuca nach der Pizza ist erlaubt. Und ein anderer, schalt das mal aus, und ein anderer sagt, nee, Alkohol ist nicht. Und beide sind in ihrem Denken völlig überzeugt, und sie meinen nicht nur ihre Meinung zu vertreten, sondern Gottes Willen erkannt zu haben. Woran liegt das? Also mir ist völlig klar, wir reden jetzt nicht von der Summe aller Menschen, die unterschiedliche Ansichten haben darüber, was Gott denkt, sondern dass wir erstmal über die reden, die Gott lieb haben, die eine persönliche Beziehung zu Gott haben, die Gott gehorchen möchten, weil er Gott ist, die die Bibel aufschlagen und in der Bibel ernsthaft forschen. Und trotzdem kommt man dummerweise zu so einer gewissen Verschiebung der Grenzen. Der eine sagt, ich habe kein Problem damit, wenn wir eine Flasche Wein trinken abends. Ich nehme nur dieses Beispiel, weil es für mich jetzt am naheliegendsten ist. Ich trinke nämlich gerne mal ein Fläschchen Wein. Nicht die ganze alleine, aber gewisse Anteile dieser Flasche. Aber andere sagen, nee, Alkohol, auf keinen Fall, das ist Sünde. Nehmen wir ein anderes Beispiel, vielleicht kitzeliger für den einen oder anderen Rauchen. Also ich rauche nicht, von daher habe ich auch eine gewisse Position, aber das liegt ganz woanders, ich finde es einfach eklig. Ist Rauchen Sünde oder nicht? Da sagen die einen ja, die anderen sagen nein, die anderen sagen, Wir reden nicht von Leuten, die nicht bereit sind, der Bibel sich unterzuordnen. Wir sind bereit, dass Menschen, wir reden nicht von solchen Leuten, die die Bibel gar nicht ernst nehmen, sondern wir reden von Menschen, die die Bibel ernst nehmen und die Bibel aufschlagen und gucken und zu einer gewissen, wie es so schön heißt, Erkenntnis kommen, ob bestimmte Dinge erlaubt oder nicht erlaubt sind. Wo kommt das her? Ich denke, es gibt mehrere Ursachen und über eine möchte ich mit euch heute intensiv drüber nachdenken. Das ist nämlich das bisherige Leben dieser Person. Nochmal, Gott hat in meinen Augen, denke ich, eine ganz klare Linie. Und wir versuchen, diese klare Linie zu erkennen, kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Warum? Wegen unseres Hintergrundes, wegen unserer Vergangenheit. Zum Beispiel, wenn jemand 20 Jahre lang gelebt hat und regelmäßig ganz normal Fernsehen gesehen hat. Ja, jetzt nichts Extremes, einfach Fernsehen gesehen. Und der bekehrt sich. Der tut Buße über bestimmte Dinge in seinem Leben, aber er guckt weiterhin Fernsehen. Hat damit gar kein Problem. Würde also sagen, Fernsehen ist eine Nicht-Sünde. Darf ich? Hat Gott nichts dagegen. Ein anderer, der hat sich vielleicht die härtesten Teile angeguckt, die man über einen Fernsehschirm abstrahlen kann, ohne dass dieser schmilzt. Ob das nun im sexuellen Bereich irgendwelche Pornos sind, ob das nun irgendwie so in diesen brutalen Dinger sind, wo irgendwelche Leute wie wild mit irgendwelchen Geräten zerfetzt werden. Und Horrorsachen und was es alles gibt, also da kenne ich mich nicht so sehr aus zum Glück, aber vielleicht habt ihr schon mal davon gehört. Und wenn sich so jemand bekehrt, der wird vielleicht auch darüber Buße tun. Ich denke, dass es gut ist, wenn er das tut. Der hat eine ganz andere Haltung zum Thema Fernsehen. Und mit höchster Wahrscheinlichkeit wird seine Entscheidung sein, ich schaffe meinen Fernseher nach der Bekehrung ab. Beide meinen es aufrichtig. Beide haben aber eine gewisse Vergangenheit, die sie auch prägt und veranlasst, bestimmte Dinge als falsch oder richtig anzusehen. Und nun stellt euch vor, die beiden gehen in die gleiche Gemeinde und sitzen nicht da und da, sondern nebeneinander und unterhalten sich. Und der Erste sagt, du, gestern Abend kam im Fernsehen, und der andere fängt schon an. Und das ist unser Thema heute. Fernsehen steht in der Bibel nichts drin, auch leider nicht über Sambuca, auch wenn das Ganze ja oft in Italien hier spielt. Schlagen wir bitte mal 1. Korinther 8 auf. Und die Wissenden wissen, dass es da nicht um Fernsehen geht, sondern um ein Götzenopferfleisch. Was auch immer das ist, das gucken wir uns nachher genauer an, kurz. Aber lasst uns einfach mal den Text lesen in der Summe. Und mein Ziel ist dann nachher mit euch, mehr oder weniger Vers für Vers, den Text abzuklappern. 1. Korinther 8. Was aber das Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass wir alle Erkenntnis haben. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Kurze Randbemerkung, wer jetzt ausgestiegen ist, bitte wieder einsteigen. Jetzt fängt das Thema nämlich eigentlich erst an. Was nun das Essen vom Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass es keinen Götzen in der Welt gibt und dass kein Gott ist als nur einer. Denn wenn es auch sogenannte Götter gibt im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so ist doch für uns ein Gott, der Vater, von dem alle Dinge sind und wir auf ihn hin, und ein Herr, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Die Erkenntnis oder diese Erkenntnis aber ist nicht in allen, sondern manche essen es, das Götzenopferfleisch, da sie bis jetzt an den Götzen gewöhnt waren als Götzenopferfleisch. Und ihr Gewissen, da es schwach ist, wird befleckt. Speise aber macht uns nicht angenehm vor Gott. Weder sind wir, wenn wir nicht essen, geringer, noch sind wir, wenn wir essen, besser. Seht aber zu, dass nicht etwa diese eure Freiheit den Schwachen zum Anstoß werde. Denn wenn jemand dich, der du Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch liegen sieht, wird nicht sein Gewissen, da er schwach ist, bestärkt werden, die Götzenopfer zu essen? Und durch deine Erkenntnis kommt der Schwache um, der Bruder, um dessen Willen Christus gestorben ist. Wenn ihr aber so gegen die Brüder oder Geschwister sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Darum, wenn eine Speise meinem Bruder Ärgernis gibt, so will ich nie und nimmer mehr Fleisch essen, damit ich meinem Bruder kein Ärgernis gebe. Am besten lasst ihr den Text offen. Wir fangen jetzt bei Vers 1 an und gehen dann Stück für Stück hinab. Was aber das Götzenopferfleisch betrifft, so fängt das Kapitel an. Und wer den ersten Korintherbrief mal so relativ zügig von vorne bis hinten durchgelesen hat, dem wird diese Formulierung auffallen. Was aber das so und so betrifft. Das haben wir schon mal in 7.1 gehabt. Da geht es um Ehelosigkeit. Was aber betrifft. In 12.1 werden wir das lesen. Geistesgaben. Was aber die geistlichen Gaben betrifft. In 16.1. Was aber die Sammlung betrifft. Da geht es um eine Sammlung für die Gemeinde in Jerusalem. Und in 16.12. Was aber Apollos betrifft. Ausleger sind der Ansicht, dass Paulus hier bestimmte Themen aufgreift, die die Korinther ihm als Frage geschickt haben. Dieser erste Korintherbrief ist sozusagen ein Antwortschreiben auf Fragen der Korinther. Ob sie das schriftlich formuliert haben, ob sie jemanden geschickt haben, ist eine andere Sache. Aber bestimmte Fragen haben die Korinther an Paulus adressiert und haben gesagt, du bist doch Apostel, du hast doch Erkenntnis, nun hilf uns mal. Und immer wenn dann diese Formulierung kommt, was aber das so und so betrifft, ja, würde heutzutage ein Beamter schreiben, wir nehmen Bezug auf Ihre Anfrage auf Seite 3, Zeile 5. Und das ist genau das, was er damit meint. Ihr hattet mich gefragt zum Götzenopferfleisch. Gut, ich werde euch dazu etwas sagen. Was ist denn Götzenopferfleisch? Da gibt es mehrere Varianten. Das eine ist, dass einfach Fleisch, also Tiere werden Götzen geopfert. So wie wir das kennen, dass dem Gott des Alten Testamentes Tiere geopfert wurden. Und so machten es ja auch die Heiden mit ihren verschiedensten Götzen. Und sie erhofften sich dadurch, gesunde Kinder zu kriegen, schöne Ehefrauen, Glück im Handel, was auch immer. Und diese Tiere wurden in der Regel nicht komplett verbrannt, sondern manchmal wurde nur ein Teil dieses Tieres verwendet, das Blut zum Beispiel, dass das eigentlich geopfert wird. Dann hast du da so ein blutleeres Tier liegen. Na, was machst du damit? Naja, du schlachtest es nach den Regeln der Kunst und verkaufst es auf dem Markt. Manchmal wurden nur die Innereien verwendet für das Opfer. Naja, die isst sowieso kaum einer. Also von daher kann man das Fleisch des eigentlichen Tieres ja weiternehmen und entsprechend verkaufen. Manchmal wurde es direkt im Götzentempel verkauft und gegessen, so dass man die Götzentempel damals fast wie eine Art Restaurant benutzen konnte. So Pizzeria, wie wir es heute kennen, gab es damals nicht. Aber da wurde das Fleisch geopfert. Was sprach dagegen, es gleich dort auch einzunehmen? Das heißt, man konnte dort hingehen und wie in einem Restaurant sich ein Steak bestellen. Und das war natürlich ganz klar Fleisch von einem Tier, was ursprünglich mal einem Götzen geopfert wurde. Das ist heute bei uns nicht mehr so üblich. Also bei Reichelt habe ich noch nie Götzenopferfleisch gesehen. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich selten Fleisch dort einkaufe. Aber vielleicht kennt der eine, da bin ich jetzt sicherlich nicht der perfekte Auskunftsansprechpartner, ihr kennt vielleicht Demeter. Das ist so eine bestimmte, man könnte sagen Philosophie, man kann es noch schlimmer bezeichnen, will ich jetzt nicht darauf eingehen, aber dass zu bestimmten Tages- beziehungsweise eher Nachtzeiten, zu bestimmten Mondphasen geerntet oder gesät wird und man erhofft sich dadurch gewisse Vorteile. Und da haben wir eine Bäckerei in Schöneberg, neben unserem Fotokopiecenter, wo wir öfter sind. Und da könnte man sich so ein Brot kaufen. Und jetzt ist die Frage, darf ich oder darf ich nicht? Genauso wie damals die Frage war, darf ich so ein Götzenopferfleisch am Markt kaufen, wo ich genau weiß, irgendwo in der Kette vorher, vor dem Fleischer, hat irgendeiner so esoterische Dinge gehabt, irgendwie das Ganze einem Götzen geopfert. Und gegen Götzen bin ich doch als Christ. Das ist die Situation. 1. Korinther 8, Vers 2. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, so hat er nicht erkannt, wie man erkennen soll. Schöner Spruch zum Auswendiglernen, zum Erklären schon ein bisschen schwieriger. Wir werden sehen, dass das ein Stück weit eine Art Statement ist, so eine Eingangsbehauptung, die Paulus in den nächsten Versen erklärt, dass ich am Ende nochmal darauf zurückkommen werde. Aber worum geht es eigentlich ist, dass die einen Christen sagen, so ein Fleisch darf ein Christ nicht essen. Es ist einem Götzen geopfert. Und du sollst keine anderen Götter haben als nur Yahweh, den Gott des Alten Testamentes. Steht doch klar im Alten Testament. Und wie kannst du Teil dieser Götzenopferkette werden, indem du ihnen das blöde Fleisch auch noch abkaufst und isst? Es ging sogar teilweise so weit, dass die Leute Angst hatten, sich zu verunreinigen, dass sie dieses Fleisch in sich hineinnehmen und dadurch selbst irgendwie diesen Götzenkult in sich hätten. Die anderen Christen sagten, hey, also wir würden heute sagen, wir sind doch aufgeklärte Menschen. Der Begriff Aufklärung war damals noch nicht so publik. Was ist ein Götze? Schmeiß weg, ist nichts. Es gibt nur einen, der über allen thront. Ein König der Könige, ein Herr der Herren, ein Gott aller Götter, wenn man diese Formulierung verwenden darf. Da ist nichts. Götze. Lassen wir umfallen. Hatten wir ja auch manchmal, ja. So im Alten Testament gibt es ja so gewisse Geschichten, wo da so ein Standbild gemacht wurde und was dann Gott mal nachts umkippen ließ. Was ist denn das? Das ist eine Säule. Oder ein goldenes Kalb. Hey, da ist mein Ehering in dem goldenen Kalb verarbeitet. Das ist doch nur Metall. Was ist ein Götze? Nichts. Haben sich Menschen ausgedacht. Und wenn einem nichts ein Tier geopfert wird, na, dann esse ich das. Njam. Ich denke, die beiden Pole sind klar. Und ich hoffe, dass jeder für beide Seiten zumindest eine gewisse Grundsympathie entwickelt hat. Verse 3 und 4. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Was nun das Essen von Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass es keinen Götzen in der Welt gibt und dass kein Gott ist als nur einer. Das heißt, wir haben in Korinth diese beiden Grüppchen. Die einen sagen, oh, Satanzeug. Und die anderen, Fleisch, gerne, her damit. Und Paulus nimmt hier schon theologisch Stellung zu dem Streit, der im Vordergrund steht. Er bedeutet nämlich, wer Recht hat. Es gibt keine Götzen, sagt er ganz klar im Vers 4. Gibt's nicht. Wobei er in Vers 5 lustigerweise sagen wird, dass es sie doch gibt. Woran liegt denn das? Das liegt an unterschiedlichen Sichtweisen. Es gibt Menschen, die sich selbst für Herren oder für Götter halten. Oder als solche angebetet werden. Ich habe jüngst gelesen, dass es tatsächlich Belege gibt, dass der Papst, der amtierende Papst der römisch-katholischen Kirche, sich nicht nur für den Vertreter Gottes auf Erden hält, wie ich bisher mal dachte, sondern für sich selbst in Anspruch nimmt, dass er Gott ist. Aus öffentlichen Verlautbarungen von ihm an 4 Fundstellen habe ich nicht überprüft, von daher nehmt das mal so mit Vorbehalt. Aber es gibt Menschen, die sich tatsächlich für Götter halten. Gucken wir mal ein bisschen in der deutschen Geschichte ein bisschen zurück. Da waren tatsächlich Leute, die dachten, sie thronen über allem. Und es gibt nichts Höheres als sie. Von daher gibt es ja schon Götzen, Götter. Leute beten bestimmte Dinge an. Das ist Fakt. Aus Sicht der Menschen gibt es Götzen. Aber maßgeblich ist doch die Sicht Gottes. Und da heißt es, es gibt nur einen Gott und alles andere sind Geschöpfe. Oder diese Götzen sind aus irgendwas gemacht, was Gott gemacht hat. Aus Lehm, aus Gold oder anderen Dingen. Aber in Versen 3 und 4, insbesondere in 4, bezieht Paulus ganz klar Stellung. Also eins ist erstmal klar. Götzen sind vor Gott nichts. Die Verse 5 bis 7. Denn wenn es auch sogenannte Götter gibt im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt. Das ist genau diese Erklärung, die Paulus jetzt einschiebt. Aus Sicht der Menschen gibt es ja viele Götter und viele Herren. So ist doch für uns nur ein Gott, der Vater, von dem alle Dinge sind und wir auf ihn hin. Und ein Herr, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Die Erkenntnis aber ist nicht in allen, sondern manche essen das Götzenopferfleisch, da sie bis jetzt an den Götzen gewöhnt waren. Sie essen es als Götzenopferfleisch und ihr Gewissen, da es schwach ist, wird befleckt. Wenn ihr den Vers lest, Paulus sagt es nicht ausdrücklich, aber es wird doch deutlich zwischen den Zeilen, dass Paulus gegen das Essen von Götzenopferfleisch nichts einwendet. Wenn ihr den letzten Vers euch mal anguckt, und ihr Gewissen, da es schwach ist, wird befleckt. Wir haben also diese beiden Gruppen. Und die Gruppe derer, die sagt, das ist Götzenopferfleisch, das dürfen wir nicht essen, die haben ein Gewissen. Die anderen haben auch ein Gewissen, aber wir reden jetzt über dieses Gewissen. Und wie sagt Paulus, wie ist dieses Gewissen? Schwach. Da kriegen wir einen ersten Hinweis auf die Funktion des Gewissens. Ich glaube, das Wort Gewissen haben wir alle schon mal gehört und vielleicht auch benutzt. Es gibt mitunter aber ziemlich eigenartige Vorstellungen über die Funktion des Gewissens oder über das Funktionieren des Gewissens. Da gibt es Menschen, die sagen, solange mir mein Gewissen nicht sagt, dass etwas falsch ist, tue ich es. In der Theologie wird das dann so ausgedrückt, das Gewissen ist Gott in uns. Oh, das ist falsch. Wenn das Gewissen Gott in uns wäre, dann wäre nach diesem Vers Gott schwach. Denn das Gewissen ist schwach, heißt es hier. Wir sehen vielmehr, dass das Gewissen falsch liegen kann. Denn Paulus sagt hier ja, Götzenopferfleisch essen ist eigentlich okay, aber es gibt Leute, bei denen das Gewissen schwach ist und deswegen haben die ein Problem damit. Also das, was das Gewissen meldet, bloß nicht essen, diese Alarmfunktion, die ist sichtbar falsch. Denn vor Gott, und das ist ja der Maßstab, um den es letztlich geht, vor Gott hätten sie das Götzenopferfleisch essen können. Sprich, wir können uns, wir werden das noch weiter betrachten hoffentlich, wir können uns nicht auf unser Gewissen abschließend verlassen. Wir sollten auf unser Gewissen hören, wenn es Alarm schlägt. Ich will nicht, dass das falsch verstanden wird. Wenn das Gewissen Alarm schlägt, müssen wir zunächst erstmal darauf hören. Tut bitte nichts, wovon ihr nicht überzeugt seid. Da gibt es einen sprechenden Bibelvers. Bitte tut nichts, von dem ihr nicht überzeugt seid. Aber denkt nicht, dass euer Gewissen ein untrügbarer Maßstab wäre. Und dann bräuchten wir alle die Bibel nicht. Dann bräuchten wir keine Wortverkündigung. Dann bräuchten wir die Lehre der Apostel nicht, wenn unser Gewissen uns ohnehin sagt, was alles richtig ist. Sondern das Gewissen ist, ich versuche eine Analogie zu finden, denkt an euer Auto, sofern ihr eins habt. Oder Motorrad, Mofa, Moped, was auch immer. Da gibt's vorne so ein komisches Instrument. Hat so eine Nadel, meistens, die moderneren Dinger sind ja nur noch digital, aber ich finde das mit Nadel viel schöner, euer Geschwindigkeitsmesser. Und er sagt an, wie schnell ihr fahrt. Und da gibt es bestimmte runde Schilder mit roten Streifen außen dran und da stehen so schwarze Zahlen drin. Und irgendwie muss das eine mit dem anderen übereinstimmen. Also wenn da 50 steht und ich fahre 60, dann sagt mir mein Gewissen namens Tempomesser, du bist zu schnell. Das ist die Funktion dieses Gerätes. Das Gerät beobachtet, was ich tue und wir vergleichen, was ist an der Stelle an Tempo zulässig und das Gerät sagt, zu schnell. Was ist denn, wenn das Ding falsch geeicht ist? Kommt die Polizei? Tja, Herr Biskup, mit 120 in der Innenstadt, das war wohl ein bisschen schnell. Dann steigen Sie mal aus. Dann sagt er, nee, mein Tacho hat 45 angezeigt, war alles in Ordnung. Oh, entschuldigen Sie bitte. Fahren Sie bitte weiter, Herr Biskup. Was ist maßgeblich, mein Gewissen oder Gottes Maßstab? Kein Polizist wird sich überzeugen, dass mein Tacho hat 45 gezeigt, weil für ihn sein komisches Radarding da irgendwie oder Laser-Messgerät maßgeblich ist. Dann gibt man ja noch 3%, glaube ich, Aufschlag oder ich weiß nicht genau, 3 km/h. Aber von der Sache her, ein Gewissen kann richtig geeicht sein, es kann falsch geeicht sein. Und hier war es falsch geeicht bei den einigen Korinthern. Warum? Weil sie früher, wie der Text sagte, an Götzenopferfleisch gewöhnt waren. Sie waren in dieser Götzenwelt aufgewachsen. Sie haben selbst vielleicht auch Götzenopfer dargebracht. Sie sind so verwoben mit dem Ganzen, dass ihr Gewissen immer noch Alarm schreit, obwohl es eigentlich nicht mehr nötig wäre. Paulus verlässt jetzt aber ganz schnell die eigentliche Streitfrage, ist Götzenopferfleisch essen richtig oder nicht? Und bezieht in einer ganz anderen Weise Positionen. Das macht mir diesen Text besonders kostbar. Wenn wir jetzt mal gucken, ab Vers 8 meinetwegen, bis Vers 13, an wen richtet sich der Text? Bringt mal Vorschläge. An wen richtet sich hauptsächlich dieser Text? An jene, die schwach sind? Oder an jene, die stark sind? Ich habe stark hier vorne gehört. Ja? Ja, denke ich auch. Das ist ganz wichtig, mal zu beobachten. Ja, wenn wir zwei Parteien haben oder zwei Gruppen haben, an wen richtet er sich jetzt? Die anderen hören natürlich zu. Aber er spricht jetzt hauptsächlich an die Starken. Und das sollten wir im Hinterkopf haben. Ja, in Vers 9 heißt es heute, eure Freiheit. Vers 9, eure Freiheit soll den Schwachen nicht zum Anstoß werden. Also er redet die Starken an. Vers 11, deine Erkenntnis bringt den Bruder zum Straucheln. Der Starke hat die Erkenntnis, der arme Schwache strauchelt. Oder Vers 12, ihr sündigt gegen die Schwachen. Also ganz klar adressiert sind hier die Starken. Das heißt, obwohl er theologisch den Starken eigentlich recht gibt und sagt, Götzenopferfleisch, was sind Götzen? Gibt's nicht. Könnt ihr essen. Geht er jetzt trotzdem auf die andere Seite? Er sagt nicht zu den Schwachen, nun habt euch doch nicht so. Habt ihr nicht gelesen, es gibt nur einen Gott? Nein, tut er nicht. Sondern er geht tatsächlich auf die andere Seite und richtet sich an die Starken. Und er wird ihnen zeigen, wie sie mit ihrer Freiheit, die sie tatsächlich haben, die er anerkennt, dass sie dieses Fleisch essen dürfen, er sagt ihnen, wie sie mit dieser Freiheit umzugehen haben. Vers 8. Speise aber macht uns nicht angenehm vor Gott. Weder sind wir, wenn wir nicht essen, geringer, noch sind wir, wenn wir essen, besser. Dass sich Paulus an die Starken richtet, wird auch in diesem Vers ganz klar deutlich. Diejenigen, die nicht essen, weil ihre Erkenntnis nicht weit genug ist oder weil sie zu schwach sind, diejenigen, die nicht essen, sind keineswegs geringer. Wir merken den Blickwinkel aus der Sicht des Starken. Und wir, die wir essen, sind nicht besser, obwohl wir die richtige Erkenntnis haben. Obwohl wir unsere Freiheit ausnutzen, die wir in Christus geschenkt bekommen haben, wir sind deswegen kein Deut besser. Und ganz interessant ist, dass Paulus hier wir schreibt. Und nicht in allen anderen Versen redet er von ihr. Das heißt, er bezieht sich hier mit ein. Er sagt, du, ich esse das Fleisch auch, wenn die Umstände entsprechend sind. Ich bin aber deswegen nicht besser. Vers 9. Seht aber zu, dass nicht etwa diese eure Freiheit, die Starken nicken, Freiheit, den Schwachen zum Anstoß werde. Na, aua. Also Paulus stellt die Freiheit zum Fleischessen nicht in Abrede, aber er will, dass jeder den Blick auf den Nächsten richtet. Und das ist nun wirklich keine sonderlich neue Lehre, oder? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, haben wir schon mal gehört. Es ist eines der beiden wichtigsten Gebote, was wir haben, Markus 12, 31. Das heißt, Freiheit hin, Freiheit her. Innerhalb dieser Freiheit habe ich immer den Blick auf meinen Nächsten zu richten. Vers 10. Denn wenn jemand dich, der du Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch liegen sieht, ich übersetze das jetzt mal, das ist allerdings auch Auslegung an der Stelle, wenn du im Restaurant liegst und Götzenopferfleisch isst, das ist das, was hier steht. Es geht nicht um den Besuch des Götzentempels als solches, sondern es geht um das Essen von Götzenopferfleisch. Und wo isst man das? Im Restaurant. Das war der Götzentempel. Wenn jemand dich, der du Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch liegen sieht, wird nicht sein Gewissen, da er schwach ist, bestärkt werden, die Götzenopfer zu essen? Was passiert hier genau? Versuchen wir uns das nochmal bildlich vorzustellen. Wir laufen also durch Korinth und da hinten ist der Tempel. Schöne Säulen außenrum. Man guckt so durch. Oh, da liegt Walli. Im Götzentempel. Der steckt sich ein Steak in den Mund. Worin ist das Problem? Laut diesem Text, wenn wir wirklich nur am Text kleben, worin besteht das Problem? Liegt das Problem darin, dass der Walli, ich nehme jetzt mal als Beispiel, dass der Walli ein Stück Fleisch isst? Ist das das Problem? Will Paulus was zu dem Fleischessen an sich sagen? Nein. Das Problem ist, dass der Schwache dich als Starken zum Vorbild nimmt. Nach diesem Text. Er wird bestärkt werden, die Götzenopfer zu essen. Na, wenn Walli das macht, mein Gewissen sagt mir eigentlich, dass es nicht okay ist. Eigentlich ist das Sünde, aber Walli macht das. So, und dann, wenn du aus dieser Vergangenheit kommst, ist vielleicht die Möglichkeit sehr schnell da, dass du dann auch Götzenopferfleisch isst. Aber nicht, weil du überzeugt bist, dass das okay ist, sondern weil du sagst, wenn er das macht, werde ich das auch tun. Er isst das Fleisch und wird in seiner Seele sehr unruhig und belastet. Und jetzt kommt Vers 11, ein spannender Vers. Kann man auch einen größeren Zusammenhang betrachten, werde ich jetzt nicht tun. Und durch deine Erkenntnis kommt der Schwache um. Der Bruder, um dessen Willen Christus gestorben ist. Paulus treibt es auf die Spitze und redet davon, dass der Schwache umkommt, weil Walli da hinten sein Steak isst. Man könnte länger auf diese Formulierung umkommen eingehen und die wissen auch, was dahinter steckt. Die revidierte Elberfelder, die jetzt die meisten gelesen haben und woraus ich auch vorgelesen habe, ist ja auch eine Übersetzung aus der Brüderbewegung, die zunächst arminianisch geprägt ist. Wer das jetzt nicht versteht, vergesst es. Da bietet sich diese Übersetzungsmöglichkeit an in ihrem Denken. Die Schlachter 2000 Übersetzung zum Beispiel, das ist das, was in der MacArthur Studienbibel zum Einsatz kommt, die auch einige hier haben. Da wird übersetzt, was auch sprachlich möglich ist, der Bruder wird verderben. Oder in der Schlachter 51, der Bruder wird verdorben. Das ist dasselbe Wort, was in Lukas 15, Vers 6 verwendet wird, wo es heißt, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Das war nicht tot. Das war nicht gestorben. Es war nur irgendwie nicht mehr bei der Herde. Also, ich glaube nicht, dass man diese Bibelstelle benutzen kann, um die eine oder andere theologische Richtung heranzuziehen oder zu belegen, wenn es darum geht, ob ein Kind Gottes verloren gehen kann oder nicht. Ich beziehe ja auch an der Stelle gar keine Position. Was aber deutlich wird, dass mein Verhalten, mein berechtigtes Verhalten, zunächst berechtigtes Verhalten, für meinen Bruder eine arge Schwierigkeit bedeuten kann. Mein Verhalten hat Einfluss auf das Wohlergehen meines Bruders. Ich kann ihn verderben oder umkommen lassen, was auch immer. Ich kann ihm schaden dadurch oder ich kann ihn erbauen. Und das ist eine rhetorische Frage, wenn ich frage, was ist unsere Aufgabe? Natürlich, wir sollen einander erbauen. In 1. Korinther 10, 23, wo das Thema Götzenopfer nochmal aufgegriffen wird, heißt es, alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut. Und unsere Aufgabe nach 1. Thessalonicher 5, 11 ist, erbaut einer den anderen. Das ist unser Ziel. Zurück zum eigentlichen Predigtext, Vers 12. Wenn ihr aber so gegen die Brüder sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Das ist der Höhepunkt, finde ich. Nicht das Fleischessen ist Sünde, sondern wenn wir das Gewissen unseres Bruders verletzen. Und was hier auch noch deutlich wird, wann immer wir gegen Menschen sündigen, wir haben ja den schwachen Bruder verdorben. Gegen wen haben wir gesündigt, laut dem Text? Ihr dürft ruhig laut reden. Eine rhetorische Frage deutlich an, indem ich sage, jetzt kommt eine rhetorische Frage. Gegen Christus. Der Bruder wurde verdorben, ich habe gegen Christus gesündigt. Das ist ein Prinzip, was sich durch die Bibel immer wieder streckt. Lest Psalm 51, ja, David treibt Ehebruch mit Bathseba, bringt ihren Ehemann um, mehr oder weniger direkt. Und was sagt er? Gegen dich allein habe ich gesündigt, oh Gott. Also Bathseba wird schlucken und ihr Mann wird im gewissen Sinne auch schlucken und sagen, gegen dich und was ist mit mir? Aber tatsächlich, Gott ist der Herr aller Menschen, er ist unser Oberhaupt und von daher, wenn wir gegen Menschen sündigen, sind wir in erster Linie immer zunächst gegen Gott und natürlich auch dann irgendwie gegen Menschen. Aber der Fokus, die Blickrichtung ist immer, was auch immer du gegen deine Leute tust, um dich rum. Du musst bei Gott darüber Buße tun zunächst. Vers 13. Darum, wenn eine Speise meinem Bruder Ärgernis gibt, so will ich nie und nimmer mehr Fleisch essen, damit ich meinem Bruder kein Ärgernis gebe. Ich will meinem Bruder kein Ärgernis geben. Es ist vermutlich den meisten bekannt, dass dieses Wort Brüder, was hier steht, auch übersetzt werden könnte mit Geschwister. Das liegt daran, dass es im Griechischen kein Wort gibt für Geschwister, also für Brüder und Schwestern in einem Wort. Da gibt es einfach kein Wort im Griechischen für. Haben wir ja im gewissen Sinne auch nicht. Denn wenn er jetzt mal so ein bisschen mit dem Wort Geschwister spielt, Bruder und Schwester sind Geschwister, dann merkt ihr, dass wir eigentlich uns auch nur auf die feminine Seite beziehen. Das GE ist Althochdeutsch für mehrere Sachen. Strauch, Gesträuch, also Plural wird mit GE ausgedrückt vorne. Und Schwester, also mehrere Schwestern sind Geschwister. Aber natürlich ist in unserer Sprache immer klar, dass damit auch Brüder gemeint sind. Und ähnlich ist es im Griechischen, dass das, was dort Brüder heißen kann, auch oft Geschwister heißen kann. Und man muss einfach sich die Mühe machen, aus dem Zusammenhang abzuleiten, ob eventuell hier ausnahmsweise mal nur Brüder gemeint sind. Aber man kann im Grunde genommen fast immer, wenn Bruder steht, auch Geschwister sagen. Paulus will also seinen Geschwistern kein Ärgernis geben und stellt sich selbst als Vorbild hin. Was ist denn das, ein Ärgernis? In Vers 9 hieß es noch anders, ein Anstoß. Jedes Problem, das ich mit jemandem habe, dein T-Shirt, dein Kleid, deine Frisur, warum hast du die Jacke da über den Stuhl drüber gehängt, da draußen ist die Garderobe? Ist das, wovon wir hier reden? Jede Mühe, die mir der andere macht, oh, der schon wieder. Ein Bedenken, was ich gegen das Verhalten eines anderen habe, das hat Hans-Jörg versucht, hier im Eingangsteil schon mal aufzugreifen. Der hat ja einen Schatten mit dem, was er tut. Ist es das, wovon wir reden? Also, liebe Brüder, liebe Schwestern, wenn ihr ein Problem dieser Art habt, kommt, sag's dem anderen und ab dem Moment, ich aber will meinem Bruder, will meiner Schwester kein Ärgernis mehr geben. Ist es das, was hier steht? Ich glaube, dass Paulus hier nicht die sogenannte Diktatur der Schwachen predigt. Du musst bloß irgendwo was anmerken und plötzlich müssen alle so machen, wie du willst. Ich denke, wir haben oben im Vers 10 gesehen. Ein Ärgernis oder ein Anstoß ist etwas, was andere dazu führt, zu sündigen. Lasst uns Vers 10 einfach nochmal lesen, damit wir das wirklich haben. Denn wenn jemand dich, der du Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch liegen sieht, und wird nicht sein Gewissen, da er schwach ist, bestärkt werden, die Götzenopfer zu essen, was in seinem Denken ja Sünde ist. Das ist Anstoß geben. Skandalon heißt das griechische Wort. Also wir kennen das Wort Skandal. Ja, man stößt sich nicht nur dran, oh, was für ein komisches Kleid heute, sondern man selbst fängt an, wegen des Verhaltens des anderen zu sündigen, in seinem eigenen Denken. Die Wörter Ärgernis und Anstoß, sie werden ja hier beide verwendet, sind, denke ich, austauschbar verwendbar. In Römer 14, 13 kommen sie auch vor, und zwar hintereinander. Und genau das gleiche in 1. Petrus 2, 8. Da gibt es keinen Unterschied, ob du nun Anstoß bist oder ein Ärgernis. Wenn jemand meint, ich hoffe, ihr kriegt jetzt diesen Blickwinkel mit, ihr müsst Kamera spielen. Wenn jemand meint, also ich nehme jetzt mal wieder meinen Freund Johnny, ja? Das ist immer so schön einfach. Johnny ist praktisch, weil er weiß, wie ich es meine. Wenn Johnny meint, Ansgar sündigt, dann reden wir nicht von Anstoß oder Ärgernis, sondern Ansgar sündigt. Johnny nimmt seine Bibel, betet vorher, kommt zu Ansgar und überführt ihn hoffentlich von seiner Sünde. Das ist nicht das Thema, wovon wir reden. Hier in 1. Korinther 8. Das Problem ist, Ansgar tut etwas, Johnny sieht das und macht es dann auch. Bloß in seinem Denken ist das Sünde. Dann ist es ein Ärgernis. Ob ich Krawatte trage oder nicht, muss Johnny ganz schön lange strampeln, um mir zu begründen, wieso das ihn zum Sündigen veranlässt. Es kann ja sein, dass er sagt, Ansgar, du bist so abgehoben, so arrogant eine Krawatte zu tragen. Dann ist das, dass er mir Sünde vorwirft und dann muss er mich überführen anhand der Schrift, dass das Sünde ist. Aber das ist nicht der Fall hier. Wenn ich sündige, muss er mich nicht ertragen mit meinem Sündigen. Dann muss er mich überführen, muss er mich zurechtweisen, muss er mir helfen, auf den geraden Weg zurückzukommen. Das Problem ist, was machen wir, wenn er mich kopiert, mich irgendwie nachmacht, denkt an Walli im Götzenopfertempel, und er dann auch anfängt, das Gleiche zu machen, bloß in seiner Erkenntnis ist es Sünde. Das ist das, wovon der Text hier redet. Mein Gewissen wird von Johnny nicht beurteilt. So, jetzt habe ich mich völlig vom Skript gelöst. Mal sehen. Wir hatten den Fall, Johnny wirft mir Sünde vor, dann muss er auf mich zukommen und mich korrigieren. Der Fall, um den es in 1. Korinther 8 geht, ist der Fall, Johnny sieht mich etwas tun, macht das auch und in seinem Denken ist das Sünde. Und jetzt ist die Frage, der Text ist ja jetzt an die Starken gerichtet, also in dem Beispiel jetzt mal an Ansgar, wobei Johnny ganz stark ist, ja, das will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen. Der starke Ansgar kriegt mit, Johnny hat ein Problem. Und jetzt ist die Frage, wie reagiere ich? Und da sagt der Text mehr oder weniger deutlich, ich finde sehr deutlich, dass meine eigene Erkenntnis, mein Gewissen, was ja völlig ruhig ist, völlig unbedeutungslos ist. Völlig bedeutungslos ist, so rum. Denn ich muss ihn höher achten als mich. Ich muss auf seine Belange schauen. Ich könnte jetzt jemand von der Ehepaarrüste bitten, aufzustehen und Philipper 2, Verse 3 und 4 zu zitieren. Da steht das nämlich drin. Aber wir tun es mal nicht, weil das Stress ist für denjenigen. Wenn ich aber auf ihn nicht Rücksicht nehme, wenn ich nicht sage, Mensch, der Johnny hat damit ein Problem, der wird zur Sünde verführt durch mein Verhalten, der hat zwar die falsche Erkenntnis, aber wenn ich darauf jetzt nicht richtig reagiere, dann versündige ich mich an Christus. Lass uns einfach mal einen Strich ziehen an der Stelle und gucken. In Römer 14, 5 wird das erste Prinzip genannt, nämlich ein jeder sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Tut nichts, wovon ihr der Ansicht seid, dass es falsch ist. Handle nicht gegen dein eigenes Gewissen, sofern dich nicht das Wort Gottes dazu auffordert. Das, was du erkannt hast, was du tun oder lassen sollst, daran halte dich immer, vorausgesetzt, dass Gottes Wort deine Norm ist. Zweites Prinzip. Ich fasse nur zusammen, ihr werdet jetzt nicht viel Neues hören. Brüder und Schwestern lesen zusammen das gleiche Wort Gottes. Sie mühen sich alle gleichmäßig. Sie haben alle wirklich den Wunsch, Gottes Willen zu erkennen. Und trotzdem kommen sie zu unterschiedlichen Ergebnissen. Das heißt, sehen bestimmte Leute Sachen bei mir, wo sie sagen, das darf der doch gar nicht machen. Und ich bin der Ansicht, hey, das fällt in den Bereich der Freiheit. hier rein. Natürlich darf ich das machen. Und andere sagen, nö, das fällt schon in diesen Bereich. Wie sollen wir damit umgehen? Ich muss auf mein Recht verzichten. Das ist das, was ich aus 1. Korinther 8 ganz klar ablese. Wenn ich meine Freiheit ausübe und damit jemand anders zum Anstoß werde, in dem Sinne, dass er dann selbst sündigt, dann habe ich gesündigt. Weil ich das nicht will und weil ich den anderen höher achten darf, werde ich aus Liebe im Bild gegenüber Johnny auf meine Freiheit verzichten. Ja, wenn ihr mit Leuten zusammen seid, die denken, Alkohol trinken ist nicht in Ordnung, dann trinkt ihr halt, wenn ihr mit ihnen in der Pizzeria zusammensitzt, keinen Alkohol. Und hervorragend viel Liebe geübt und auf den Sambuca verzichtet. Na meine Herren, was für eine Herausforderung. Ja, wir sind zur Freiheit berufen, aber auch zu der Freiheit, von bestimmten Dingen mal nicht Gebrauch zu machen, obwohl wir es eigentlich könnten. Wir sind doch nicht gezwungen, Sambuca zu nehmen. Auch nicht, wenn er auf der Hause ist. Also vom Restaurant bezahlt wird. Ich muss doch nicht alles tun, was erlaubt ist. Zum Beispiel nach deutschem Recht bin ich berechtigt, in eine Spielbank zu gehen. Und da so Roulette zu spielen oder 17 und 4, ich weiß nicht, was man da spielt. Ich bin, glaube ich, alt genug, ich bin nicht vorbestraft und ich habe keine Schulden. Könnte ich machen. Muss ich es deswegen machen? Weil ich das Recht habe? Weil ich habe es bisher noch nicht gemacht und mich zieht da überhaupt nichts hin. Im Gegenteil. Und genauso musst du nicht deinen Sambuca trinken in der Pizzeria. Sondern aus Liebe zu deinem Bruder, der vielleicht damit ein Problem hat, lässt es einfach sein. Wie schön ist es, wenn ich aus Liebe für meine Geschwister auf etwas verzichten kann. Denn damit werde ich Jesus ähnlicher. Ja? Denkt einfach nur dran, worauf hat er verzichtet? In der Ewigkeit, in der Herrlichkeit, beim Vater. Nichts, was er entbehrt hatte. Und hier unten hatte er nicht mal eine Stelle, wo er seinen Kopf hinlegen konnte. Hatte keinen Kleiderschrank mit Kleidern. Ernährungstechnisch war das auch nicht alles so doll. Siehe 40 Tage Wüste. Er hat verzichtet um unsertwillen. Lasst uns das einfach üben. So. Ich will ein paar Beispiele nennen, damit das Ganze nicht so schrecklich theoretisch ist. Götzenopferfleisch, wie gesagt, haben wir nicht so viel. Mit den Demeter-Körnern wird vermutlich auch nicht so wahnsinnig viel Kontakt hier sein. Zum christlichen Bereich, im größeren christlichen Bereich, Weihnachtsbaum haben, ja oder nein? Man kann, wenn man will und die falschen Quellen herbeizieht, auch einiges Negatives über Weihnachtsbäume herausfinden. Und doch haben die meisten bei uns Weihnachtsbäume, zu Weihnachten zumindest, zu Hause stehen. Darf man Silvester feiern mit Bleigießen, ja oder nein? Ganz beliebte Frage unter Christen. Darf ich eine Versicherung abschließen? Also ich rede jetzt nicht von denen, die ich abschließen muss, wie Krankenversicherung als Arbeitnehmer oder eine Kfz-Haftpflichtversicherung, sondern Lebensversicherung oder Unfallversicherung. Darf ich das oder nicht? Da würden die einen sagen, vertraue auf den Herrn. Und der andere sagt, na, ich stelle einfach mich mit meinem Verstand ganz schlau an und treibe Vorsorge. Darf ich einen Fernseher haben, hatte ich vorhin schon ausgeführt. Oder mein Lieblingsbeispiel, darf ich mir ein neues gelbes Auto kaufen? Wer es nicht weiß, es gibt hier jemanden im Raum, der sich vor kurzem ein gelbes neues Auto gekauft hat. Ein weiteres Beispiel will ich bringen, weil es total aus der Praxis kommt. Jugendfreizeit vor 14 Jahren, schon etwas länger her. Eine junge Frau vertraute sich einem Jugendmitarbeiter an in der Seelsorge. Sie hatte vorher eine längere voreheliche geschlechtliche Beziehung zu einem Mann gehabt. Und kam irgendwie nicht davon los. Sie wusste, dass es falsch ist, aber sie kam irgendwie nicht davon los. Durch gemeinsames Bibelstudium mit ihrem Jugendmitarbeiter und auch mit Gebet und Fasten wurde dann diese Abhängigkeit gebrochen und Gott hatte sich wieder meistmächtig erwiesen. Eigentlich alles erledigt. In den Gesprächen hatte der Jugendmitarbeiter aber erfahren, dass diese junge Frau große Schwierigkeiten bekam, Ärgernis bekam, ich verwende jetzt mal dieses biblische Wort, wenn sie andere Männer mit nackten Oberkörper sah. Das erinnerte sie nämlich an ihre unzüchtige Beziehung, die sie zu ihrem Liebhaber vorher hatte, nackter Oberkörper. Und nun fuhren beide auf eine Jugendfreizeit in den Süden, in Italien, ans Mittelmeer, an den Strand. Wie sollte der Jugendmitarbeiter damit umgehen? Natürlich wollte er gerne, wie alle anderen, nur mit der Badehose bekleidet herumspringen und hopsen und tun und machen. Aber er kannte ja die Situation der jungen Frau, die auch dabei war. Wie man sich richtig verhält, sollte nach der heutigen Predigt, denke ich, allen klar sein. Und ich hoffe, ihr wäret auch innerlich bereit, die gleiche Entscheidung zu fällen, wie es jener Jugendmitarbeiter damals tat. Es war keine Sünde, mit nacktem Oberkörper als Mann herumzurennen. Zumindest nicht in Italien. Ja, kann sein, dass es in anderen Ländern anders ist, aber in Italien und Deutschland ist das nicht groß ein Problem, oder? Er hatte die Freiheit dazu. Aber er wusste, dass dies seiner Schwester, für die Christus gestorben war, ein Anstoß ist. Und deswegen hatte er immer ein T-Shirt an, wenn sie mit am Strand war. Wenn sie nicht da war, hättest du genauso gehandelt? Ich denke, dass Paulus dich genau dazu herausfordert. Was sind Ursachen dafür, dass ich meine Freiheit um jeden Willen durchziehen will, auch wenn ich weiß, dass dafür ein anderer vor die Hunde geht? Teilweise ist es Gedankenlosigkeit. Man macht sich keinen Kopf. Manchmal ist es auch Egozentrik. Hey, meine Freiheit. Selbstbezogenheit könnte man auch sagen. Jetzt nehme ich das gelbe Auto. Ich muss sagen, dass ich eine Millisekunde neidisch war auf dieses schöne Auto. Und mein Neid, sich, weil ich ein geistlicher Mensch bin, sofort wandelte in, musste es denn ein Neuwagen sein? Hätte er sich nicht einen Gebrauchtwagen kaufen können und das Geld in die Gemeinde spenden können? Das ist nicht ausgedacht, die Gedanken kamen. Zum Glück kann ich sehr schnell denken und auch wieder wegdenken, sowas. Ich habe dann sofort gesagt, nein, es ist gut, es ist in Ordnung, fix und fertig. Ich habe auch ein schönes Auto übrigens. Aber Neid kann ganz schnell Ursache sein dafür, dass ich anderen irgendwelche Sachen vorwerfe, Sünde vorwerfe, was gar keine Sünde ist. Also gelbe Autos, wenn sie von VW kommen, sind keine Sünde. Aber es ist ja leider Fiat, aber gut, ist ein anderes Thema. Luxuriöse Wohnung, genau das Gleiche, ja. Als ich in Amerika war, habe ich in einem Haus gewohnt bei Christen, dass ich dachte, meine Herren, ist das ein luxuriöses Ding mit Pool und Whirlpool draußen und allem, hast du nicht gesehen. Und dann kam die Überlegung auf, ist das Sünde oder nicht? Ja, muss ein Christ so viel Geld haben? Hätte sich eine kleine Wohnung kaufen können. Da kommt genau dieser Freiheitsbereich. Ja, sie hatten, denke ich zumindest, die Freiheit, es zu machen so. Ich hatte es nicht und plötzlich kam der Konflikt hoch. Geltungsdrang, Machtstreben, all das könnten Ursachen sein. Von daher analysiert einfach, wenn ihr in ähnliche Gedanken kommt, wo es herkommen könnte. Eins ist auf jeden Fall klar. All das kommt nicht aus Liebe. Und das war ja der Eingangstext, worum es letztlich geht. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Und genau das ist ja unsere Aufgabe, andere zu erbauen. Und wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Es kommt nicht nur auf die Sacherkenntnis an, hier oben, das Kognitive, wie es dann in der Pädagogik heißt, sondern es kommt tatsächlich darauf an, dass ich mit meiner Erkenntnis auch in der rechten Art und Weise, sprich in der liebenden Art und Weise umgehe. Wir haben es nie getestet. Ich hoffe, es funktioniert. Nach 1. Korinther 13, Verse 1 und 2 kann ich sagen, wenn ich alle Erkenntnis und allen Glauben habe, aber keine Liebe, dann wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Naja, nie wieder. Nach 1. Korinther 13, 5 und 7 sage ich aber, die Liebe sucht nicht das Ihre, also die eigene Freiheit, sondern sie erträgt und erduldet alles. Nächstes Mal kaufe ich mir bessere Spielsachen. Denkt drüber nach.